Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die Ukraine wird bombardiert und besetzt und westliche Staaten sollen so gut es geht in Aufruhr versetzt werden. Mit Falschnachrichten, mit Desinformationen, mit Zweifeln. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und das führt auch einen Informationskrieg gegen uns, so sagt es der Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, es geht um Spaltung. Es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen.
Gefälschte Accounts machen Stimmung in den sogenannten sozialen Medien. Echte Accounts verbreiten Kreml-Propaganda. All das ist eigentlich nicht neu und doch hat ein abgehörtes Gespräch von Luftwaffenoffizieren über den Taurus-Marschflugkörper nun all das nochmal sichtbar gemacht. Sind Politik, Medien und Gesellschaft dem gewachsen und wie antworten wir darauf? Das diskutieren wir heute. Mein Name ist Sena Fründrich und das sind meine Gäste. Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunk, ist bei uns. Markus Faber, FDP-Verteidigungspolitiker im Bundestag, Wahlkreis Altmark in Sachsen-Anhalt, ist zu Gast. Felix Schilk, er ist Soziologe an der Universität Tübingen und arbeitet unter anderem an einem Projekt zu Verschwörungstheorien. Und aus Stuttgart hören wir Andreas Stoch, er ist SPD-Parteichef in Baden-Württemberg und SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Ihnen allen herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Sabine Adler, Boris Pistorius spricht von einem Informationskrieg. Das ist wie eine starke Vokabel. Hat er recht? Sind wir in einem Informationskrieg mit Russland?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in Deutschland überhaupt nicht angekommen und ist auch nicht verbreitet. Dieser Informationskrieg ist etwas, was man schon aus Sowjetzeiten kennt. Es gab auch an der Moskauer Militärhochschule immer ein Fach und einen Studiengang, der hieß Informationskrieg. Und den gab es genau 4 Jahre nicht. Und das war in der Zeit, als Boris Jelzin Präsident Russlands war. Als Putin dann an die Macht kam, wurde dieser Wissenschaftszweig oder Ausbildungszweig wieder sofort aufgenommen. Und es ist vollkommen klar, dass wir uns mittendrin befinden. Ich denke auch diese gezielten Angriffe, die immer wieder auch ganz klar mit Ereignissen in Verbindung gebracht werden können. Das ist etwas, was wir vor allem in den letzten vielleicht 15 Jahren sehen. Mir fällt sofort ein, der Krieg gegen Georgien. Da gab es einen massiven Angriff auch über Internet, über die sozialen Medien. Dann nochmal bei der Annexion der Krim und davor bei dem Maidan in der Ukraine. Und jetzt während des Krieges gegen die gesamte Ukraine ist das natürlich überhaupt nicht zu übersehen.
Markus Faber von der FDP, gehen Sie bei diesem Begriff auch mit?
Da gehe ich definitiv bei mit. Die Russland führt eben diesen Krieg auf verschiedensten Ebenen. Und die Ukraine musste sich zum Beispiel auch solcher Desinformationskampagnen schon vor dem Angriff auf die Krim, schon 2014, aber dann auch vor der Vollinvasion 2022 erwehren. Und wir sehen das auch in den baltischen Staaten zum Beispiel schon deutlich länger und in deutlich anderen Intensität. Da kann man sich dann auch im Stichwort Verteidigung etwas abschauen gegen solche Informationskampagnen.
Da können wir auch noch drüber sprechen, was wir uns da abschauen könnten. Andreas Stoch von der SPD aus Baden-Württemberg, sehen Sie das auch so? Sind wir mittendrin in einem Informationskrieg?
Also ich glaube, man wäre naiv, wenn man das nicht erkennen würde. Wir haben, ich glaube, alle haben die Debatte um die Rolle zum Beispiel von Russia Today mitbekommen, wo Menschen zum Beispiel, was das Thema Flüchtlinge angeht, mit einer eigenen Wahrnehmung konfrontiert werden, die überzeichnet ist. Wir haben die Vorfälle gerade auch in Finnland und Kollege Faber hat ja auch das Thema der baltischen Staaten angesprochen. Da wird sehr konkret Destabilisierung betrieben, da wird auch Delegitimierung von bestehenden Regierungen, also was ihre Handlungsfähigkeit angeht, betrieben. Und es soll letztlich dazu da sein, Menschen zu verunsichern, das Vertrauen von Menschen in ihre eigenen politischen Entscheider zu untergraben. Und dem müssen wir uns auf jeden Fall stellen. Wir müssen auch Gegenstrategien entwickeln.
Felix Schilk, bei Desinformation denkt man vielleicht erstmal an Trollfabriken, an Mitteilungen aus dem Kreml. Ihre Vorredner haben jetzt auch Beispiele gebracht. Vielleicht helfen Sie uns mal kurz mit der Systematik nochmal, mit den Begriffen, die so vorkommen. Narrativ, Desinformation, hybrider Krieg. Vielleicht können Sie das einmal für uns sortieren.
Ja, sehr gerne. In der Forschung gibt es so eine sehr gängige Unterscheidung zwischen Falschinformation und Desinformation. Desinformationen sind falsche Informationen, die vor allem absichtlich verbreitet werden. Da geht es erstmal um die Inhalte von Informationen. Wir können jetzt den Narrativbegriff nehmen. Das sind im Grunde Erzählungen, Geschichten, die ja Desinformationen in den größeren Rahmen einbinden. Und Narrative sind was, was wir Menschen brauchen, um uns überhaupt die Welt zu erschließen. Die leicht verfangen. Das ist ein kulturell geteiltes Wissen, was ja auch tradiert wird. Das heißt, Menschen greifen auf Narrative zurück, erzählen die, verändern die. Und so haben wir halt alle bestimmte Deutungen von Ereignissen auf der Welt. Und so funktioniert gesellschaftliche Kommunikation. Es ist natürlich total interessant für politische Akteure, Narrative zu beeinflussen, Narrative zu verändern. Und genau das ist auch ein Ziel von Desinformationskampagnen. Also einmal durch falsche Nachrichten, ja gezielt falsche Informationen in die Bevölkerung zu bringen, aber auch daran zu drehen, wie die Menschen dann daraus die Welt erschließen.
Jetzt haben wir gerade in der Runde im Prinzip gehört, dass wir, dass eigentlich alle mitgehen und sagen, ja, wir sind in diesem Informationskrieg und nicht erst seit gestern, sondern seit langer Zeit. Wenn wir uns jetzt nochmal mit diesem Mitschnitt beschäftigen, der da vergangene Woche öffentlich geworden ist, dieses Leak. In Russland wird das ausgelegt, Deutschland bereite einen Angriffskrieg vor. Wird sowas auch hier in Deutschland nachhaltig, wenn wir sowas auch langfristig noch hören? Herr Schilk, wie ist da Ihre Einschätzung? Verfängt das hier?
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Desinformation funktioniert. Wenn wir uns erstmal angucken, was da besprochen wurde, da findet ja schon ein Framing statt, könnte man sagen, Angriffskrieg. Warum Angriffskrieg? Das, was da besprochen wurde, ist ein Angriff auf eine illegal errichtete Brücke, die sich auf ukrainischem Territorium befindet, größtenteils. Was transportiert wird in den russischen Meldungen oder auch in Akteuren in Deutschland, die das aufgreifen, ist schon so eine Idee, dass die Krim scheinbar zu Russland gehört und das legitim wäre und das insofern ein Angriff auf russisches Territorium wäre, was rein faktisch auch völkerrechtlich falsch ist. Indem man das aber verbreitet, Leute das aufgreifen, entsteht eben eine Idee in der Bevölkerung, die mit Ängsten arbeitet, die Angst vor Krieg schürt und die unterschwellig auch transportiert, dass anscheinend die Krim legitimes russisches Territorium wäre.
Frau Adler, kann sowas hier verfangen oder warum kann das hier verfangen?
Das ist ja jetzt schon der Fall. Denn wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, was AfD-Chef Björn Höcke in Thüringen geschrieben hat. Der schreibt von einem klaren Verstoß gegen Artikel 26 des Grundgesetzes, der die Vorbereitung eines Angriffskrieges verbietet. Und er schreibt, Zitat, ich verurteile die Pläne dieser Sandkastenfeldherren auf das Schärfste. Und dann gibt es die rechtsextreme Partei Freie Sachsen, die wiederum eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gegen die beteiligten Soldaten erstattet hat. Also das heißt, das verfängt auf dieser rechtsextremen Seite auf jeden Fall.
Mhm. Herr Faber, Herr Stoch, vielleicht an Sie als beide Politiker in der Runde. Passiert da zu wenig, dass doch immer irgendwie was hängen bleibt?
Ich würde sagen, da passiert zu wenig. Öffentliche Kommunikation, wie wir sie gerade führen, die reflektiert, was ist eigentlich das Ziel, wenn der russische Geheimdienst so etwas zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht? Wer ist auch die Zielgruppe? Wer soll erreicht werden? Und das Ziel ist natürlich an dem Punkt jetzt zu sagen, oh mein Gott, das mit dem Taurus ist total schlimm. Also das ist jetzt der Angriffskrieg. Das haben wir zwar beim Leopard 2 Panzer auch schon erzählt, aber diesmal meinen wir es wirklich ernst. Das ist halt so, Menschen Angst machen. Ich habe da auch ein anderes Beispiel. Gestern war es groß in den Nachrichten, dass in meinem Bundesland, in Sachsen-Anhalt, ein Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg durch russische Raketen beschossen werden soll. Das war die Androhung aus Russland. Das macht den Leuten, die dort in der Umgebung wohnen, natürlich Angst. Soll es ja auch, obwohl es ein komplett unrealistisches Szenario ist. Also da wird bewusst Angst auch um Leben geschürt, um das persönliche, die persönliche Umfeld, die persönliche Eigentum. Und ja, das verfängt, aber da ist es umso wichtiger, argumentativ dagegen zu arbeiten.
Es gibt da noch ein anderes Beispiel, gerade was jetzt ganz exakte Ziele in Deutschland angeht. Also es gibt einen der Chefpropagandisten in Russland, Dmitri Kiseljow, der hat Brücken gezeigt, nämlich die Fehmarnsundbrücke in der Ostsee beziehungsweise die Hohenzollernbrücke in Köln und hat die als mögliche wünschenswerte Ziele für russische Bomben als Antwort auf einen möglichen Angriff auf die Kertschbrücke genannt. Das heißt also, da kann ich nur unterstreichen, was Herr Faber sagt, da wird wirklich mit konkreten Zielen Angst geschürt.
Wobei man hier nochmal deutlich sagen muss, auch beim Taurus geht es natürlich nicht darum, dass die Bundeswehr jetzt anfängt, in den besetzten Gebieten Ziele zu bombardieren, sondern beim Taurus geht es darum, die Ukrainer auszubilden, damit die Ukrainer diesen Marschflugkörper verwenden können, so wie sie jetzt etwa auch unsere Panzerhaubitze verwenden.
Herr Stoch,
ich anfügen möchte, genau. Gerne. Ich glaube, es wurde ja gerade auch schon von Herrn Schill gesagt, natürlich mit Desinformation gearbeitet, aber das Ganze immer kombiniert auch mit dem Schüren von Ängsten, mit Drohpotenzialen, also mit ganz konkreten Drohungen. Und wenn wir uns mal jetzt die aktuelle Debatte anschauen, ich glaube, dann wäre es notwendig, und Herr Faber hat ja zu Recht auch, ich sage es mal, die Aufarbeitung in einem Format wie in diesem hier genannt, man müsste, so denke ich, auch in Nachrichtensendungen zunächst mal vorneweg stellen, warum das Russland tut, genau dieses Gesprächsprotokoll sozusagen zu veröffentlichen und was es damit bezweckt. Wir fangen nämlich dann immer ziemlich schnell schon wieder darüber an, uns aufzuregen bzw. zu diskutieren, was dort gesprochen wurde. Aber dass da dahinter eine Agenda steckt, das habe ich jetzt in der Berichterstattung zumindest über dieses Leak noch nicht so richtig wahrgenommen, dass das vielleicht auch zur Einordnung dieser Diskussion zunächst mal vorweggestellt wird. Und ich glaube, das wäre notwendig, dass man auch Menschen, die vielleicht nicht jeden Tag sich mit dem Thema beschäftigen, auch mal die Strategie, die aus Sicht eines russischen Potentaten dahinter steckt, dass man das mal, ich sag mal, offenlegt, um Leuten zumindest die Möglichkeit zu geben, anderen Leuten gegenüberzutreten, die das für bare Münze nehmen, was da offensichtlich mit dem Ziel der Manipulation quasi in die Welt gesetzt wird.
Das finde ich wirklich total wichtig, was Herr Stoch jetzt sagt, denn das ist genau so, dass man mitunter gar nicht einordnen kann, woher denn irgendwelche Narrative kommen. Also zum Beispiel hat sich gestern der Verteidigungsausschuss oder ich glaube, es war am Montag sogar schon der Verteidigungsausschuss der russischen Duma, also des Parlaments, befasst mit der Frage, ob Deutschland zum Terrorstaat erklärt wird. Das sind Zusammenhänge, die muss man erstmal auch nochmal erzählen. Und häufig ist es so, und das war jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen für uns sozusagen Osteuropa-Berichterstatter ja auch eine Zeit, in der es eine Nachricht die andere gejagt hat. Und da hat man ohnehin wirklich schwer damit zu tun, überhaupt erstmal alles zu berichten. Aber dann eben auch in einem entsprechenden Umfang zu sagen, also wo ging das eigentlich los? Was wird damit bezweckt? Was ist der Inhalt des Vorwurfs? Das sind Sachen, die mitunter dann entweder in der Kürze der Zeit oder weil zum Teil auch etwas noch nicht bekannt ist, das darf man auch nicht vergessen, Dinge entwickeln sich häufig erst und Dinge stellen sich, wenn man das Gesamtbild hat, nochmal anders dar, als wenn einzelne Details aufploppen. Also das ist tatsächlich so, dass diese Gründlichkeit der Berichterstattung gerade in diesen Dingen ganz besonders wichtig ist, um eben einordnen zu können, woher kommt eigentlich irgendein Narrativ, was hier gerade in der Welt rumschwirrt.
Das ist jetzt so der Appell an Medien, an uns. Jetzt geht es natürlich aber auch um die Gründlichkeit der politischen Kommunikation. Herr Stoch, der Kanzler steht in der Kritik, weil er gerade beim Taurus ja doch auch kommunikativ im Zweifel eine offene Flanke gelassen hat. Wie sehr ist das auch ein Einfallstor, wo dann eben auch Propaganda verfangen kann?
Also das ist was mich eigentlich umtreibt, seit wir insbesondere auch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine haben, dass wir sehr häufig zumindest den Eindruck vermitteln, als ob verteidigungspolitische, sicherheitspolitische bis hin zu militärstrategischen Fragen, ich sage jetzt mal in aller Öffentlichkeit, diskutiert werden könnten. Und ich stelle mir dann immer vor, wie ein potenzieller Kriegsgegner wie Putin sich das anhört, beziehungsweise seine Geheimdienste, die müssen durchaus ja, ich sage mal, sich zwischendurch mal vor Lachen auf die Schenkel klopfen. Weil ich glaube, dass es sehr gute Gründe gibt, warum man gerade in diesem Feld nicht alles offenlegen kann. Ich glaube, das versteht auch jeder. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass exekutives Handeln auch in einem Parlament, in einem Verteidigungsausschuss, und der tagt ja auch durchaus nicht nur öffentlich, sondern auch nicht öffentlich, dass man bestimmte Dinge dort auch vor Parlamentariern rechtfertigen muss. Aber diese Debatte über die Frage, wie viel Kommunikation ist nötig, wie viel ist überhaupt auch möglich, die müssen wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen hinterfragen und vielleicht realistische Grenzen ziehen. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob wir die Frage damals bei den Panzerlieferungen, jetzt bei der Frage Taurus, dass wir alle militärstrategischen Abwägungen, Erwägungen pro und contra quasi auf dem offenen Marktplatz diskutieren. Und ich glaube, dass das zumindest unter sicherheitspolitischen Aspekten durchaus kritisch betrachtet werden kann.
Herr Faber.
Ja, aber das kann eigentlich meiner Meinung nach nur geschehen, Entschuldigung, ich muss, würde gerne
sehr
reingehen.
Sehr gerne,
da.
Ja.
Das kann, glaube ich, nur geschehen, wenn es tatsächlich ein Informationsdefizit gibt, wenn man das Gefühl hat, man bekommt eben nicht die volle Argumentation, um sich selbst ein Bild zu machen. Also Taurus war ein Beispiel, da gab es diverse Gründe, die sozusagen hinter vorgehaltener Hand genannt wurden, weshalb das so gefährlich ist, diese Marschflugkörper, die man angeblich programmieren kann und die eine Vorprogrammierung drin haben. Also da kommt ja dann bei so einem Informationsdefizit kommt auch jede Menge Spekulation dazu, anstatt eine schlüssige Begründung zu geben, die zumindest irgendwie nicht den Intellekt beleidigt. Und da finde ich, das ist wirklich ein Kommunikationsdesaster, wie das bei jeder einzelnen Waffengattung ja auch der Fall war in den letzten 2 Jahren, dass da die deutsche Politik wirklich immer nur als zweiter Sieger vom Platz geht.
Ja, da würde ich jetzt allerdings auch nicht sagen, die deutsche Politik, sondern vielleicht einzelne Protagonisten. Ich glaube, der Grund.
Sie denken da vor allem an den Kanzler, Herr Faber, oder?
Das haben Sie jetzt gesagt. Der Grundpunkt ist, glaube ich, dass wir uns anschauen, wir haben es mit Desinformation aus Russland zu tun. Kann unsere Antwort auf Desinformation eine Wand des Schweigens sein? Ist das eine Möglichkeit, die Bevölkerung über Chancen und Risiken von einzelnen politischen Maßnahmen zu informieren? Ich denke, nein. Sondern wir haben natürlich im Verteidigungsausschuss, dem ich angehöre, einen geheimen Teil, über den kann ich ja nicht sprechen. Wir tagen immer unter Ausschuss der Öffentlichkeit, das heißt VSNFD, nur für den Dienstgebrauch. Aber wir müssen über solche Fragen, über auch militärpolitische Fragen, auch öffentlich sprechen, um Ängste zu nehmen, um Bevölkerung zu informieren. Die beste Entscheidung trifft man nicht auf Grundlage von Desinformation, sondern auf Grundlage von Information. Und dementsprechend ist es die Frage, ob jeder bis zur letzten Schraube in den Taurus einsteigen muss. Aber die Grundlagen unserer Sicherheitspolitik und auch die Gefährdung unserer eigenen Sicherheit oder die Nichtgefährdung, die Lieferung von Waffensystemen, wie viel haben wir wovon, ist es für uns ein Problem, wenn wir jetzt von 600.000 ein paar abgeben oder nicht. Also solche Punkte muss man schon öffentlich besprechen, weil sonst bekommt die Kommunikation aus dem Kreml.
Wenn ich da einhaken darf, also bitte nicht missverstehen. Ich habe nicht von der Wand des Schweigens gesprochen und ich habe auch davon gesprochen, dass man über diese Dinge kommunizieren muss, weil sie für die Menschen, glaube ich, schon auch in der Bewertung ihres eigenen Sicherheitsgefühls wichtig sind. Und Unwissen ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Quelle gerade für Unsicherheit. Aber die Frage, wie wir darüber sprechen, das wollte ich problematisieren. Und ich glaube, dass manche den Eindruck haben, wenn sie mit Menschen reden auf der Straße, die diese sicherheitspolitischen, verteidigungspolitischen Debatten, ich sage jetzt mal, am Rande mitbekommen, die sind von der Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, zusätzlich verunsichert. Ich würde da jetzt nicht den schwarzen Peter nur einem oder einer Partei zuschieben, sondern ich glaube, wir sollten uns alle, das war mein Appell, dass wir uns alle anschauen sollten, wie wir darüber kommunizieren können und müssen, um eher zum Sicherheitsgefühl der Menschen beizutragen und nicht zusätzlich noch zur Verunsicherung durch die Art der Debatte.
Ich sage mal ein Beispiel, wo die Kommunikation nicht so gut funktioniert hat. Also mein Problem war immer eher, dass Kommunikation daran gescheitert ist, dass sie nicht stattgefunden hat oder dass jemand etwas sagt, was schlicht falsch ist. Aber wo sie jetzt vom Stil her irritiert sind, wenn Sie da mal ein Beispiel hätten, würde mir das weiterhelfen.
Naja, ich gehe jetzt nicht auf das aktuelle Beispiel von Taurus, weil die Debatte läuft ja noch, aber ich schaue mir noch mal die Debatte über die Panzerlieferungen damals an. Und ich hatte damals das Gefühl, dass gerade die Argumentation, die der Kanzler gebracht hat, dass er gesagt hat, ich will keinen deutschen Alleingang, sondern wir machen das nur dann, wenn unsere wichtigsten Partner, in dem Fall insbesondere die USA, mitmachen. Und ich glaube, es war in diesem Diskussionsprozess relativ klar, was der Kanzler will. Und es war trotzdem so, dass tagtäglich Forderungen erhoben wurden, die, ich sage jetzt mal, Druck ausüben sollten, dass diese Entscheidung doch getroffen wird. Und da kann ich im Nachhinein sagen, ich glaube, die Art, wie wir über dieses Thema Panzerlieferungen in die Ukraine gesprochen haben, nicht zu einer Verstärkung des Sicherheitsgefühls von Menschen geführt hat, sondern eher zu einer Verunsicherung.
Das war jetzt das Beispiel, Sabine Adler.
Ich bin gar nicht so sicher, ob man tatsächlich immer zu einer Stärkung des Sicherheitsgefühls der Menschen nur sprechen kann. Die Menschen brauchen die volle Information, jedenfalls so weit, wie sie aus sicherheitstechnischen Gründen möglich ist. Und dann können die ja durchaus selber denken und können sich selbst ein Bild machen. Ich finde eine solche Argumentation zum Beispiel, wie sie Bundeskanzler Scholz nach der Äußerung von Emmanuel Macron in Paris gemacht hat, also zu den Bodentruppen, also auf gar keinen Fall Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Das finde ich ist eine Diskussion, die ist so schon von vornherein falsch begonnen worden. Die kann eigentlich wirklich, also die ist verurteilt, schief zu gehen, denn wir wissen nicht, wie dieser Kriegsverlauf ist. Wir wissen nicht, welche Art von Unterstützung die Ukraine braucht und ob es am Ende an einem ganz bestimmten Punkt nicht tatsächlich sinnvoller ist, diesen Krieg in der Ukraine auszufechten, als in Kauf zu nehmen, dass die Ukraine an Russland verloren geht und Russland die Hand ausstreckt nach weiteren Ländern. Das ist doch etwas, was in dem gesamten Kriegsverlauf durchaus als eine reale Bedrohung gesehen wird. Und in einer solchen Situation all das sozusagen vergessen zu machen und so zu tun, als hätten wir sowas noch nie gedacht, das finde ich, fällt irgendwann der Politik oder dem Kanzler in diesem Fall auf die Füße, weil er dann zurückrudern muss und sagen muss, ja, wir sind neue Umstände eingetreten oder was auch immer. Aber diese Umstände sind im Grunde genommen doch nicht außerhalb jeder Vorstellung. Jeder, der sich einigermaßen dicht damit befasst, weiß, dass das durchaus etwas sein kann, was diskutiert werden muss. Und wie man dann im Einzelnen entscheidet, ob das dann jedes Land für sich macht oder die NATO als solche, selbst an den Punkt können wir kommen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was Russland, mit welcher Energie Russland diesen Vormarsch in Richtung Westen betreibt. Und dann solche Diskussionen so von vornherein abzuwürgen, mit einem Basta abzuwürgen, das finde ich schwierig.
Herr Schick, ich würde Sie gerne mit Ihrem wissenschaftlichen Blick wieder zurück in die Runde holen. Wir haben jetzt verschiedene Strategien gehört. Kein Schweigen, kein Basta. Wenn wir das unter der Überschrift Desinformation aus dem Kreml nochmal berücksichtigen, mit welcher Strategie können Sie da am ehesten was anfangen für die politische Kommunikation, für die Debatten, die wir führen rund um die Ukraine?
Ich glaube, die Debatte, die wir gerade geführt haben, da reden wir zu viel über uns und zu wenig über den Charakter des russischen Systems. Ich glaube, wir haben auch eine Begriffskonfusion in der Bevölkerung. Das gibt diesen sehr stark normativ aufgeladenen Begriff des Krieges. Der wird recht schnell assoziiert mit, da wird geschossen, da gibt's Panzer, da gibt's Soldaten, da kommen am Ende die russischen Atomraketen und das macht Leuten Angst, das wollen wir nicht. Das macht dann auch leicht, Leuten zu sagen, das geht mich ja nichts an, das ist Sache des Militärs. Und ich glaube, wir, und damit meine ich Medien, Politik, das ist auch Aufgabe der Wissenschaft, vermitteln, was heißt überhaupt hybrider Krieg? Wie funktioniert Russland? Russland ist ein Geheimdienststaat, der anders als in Deutschland ein sehr zentralisiertes Machtsystem hat, wo es eine Überschneidung gibt von militärischen Fragen, von informationspolitischen Fragen, von sicherheitspolitischen Fragen. Es gibt Spione, es gibt Agenten und auch die Diplomatie ist Teil dieser hybriden Kriegsführung. Und ich glaube, wenn man das als so einen Komplex versteht, dann macht es das auch einfacher, russische Äußerungen von Journalisten, von Propagandisten, von Diplomaten halt auch unter Militär- und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten ja einzuordnen und zu verstehen. Und ich glaube, das ist die Stärke unserer Demokratie ist, dass wir alles offen diskutieren, aber das macht es natürlich anfällig für genau so ein System wie Russland, dass sie das eben nicht müssen und uns immer wieder so Irritationen hinschicken können und bestimmte gesellschaftliche Subsysteme in Debatten verwickeln können, die dort gar nicht sinnvoll bearbeitet werden können.
Welche Debatten, an welche denken Sie dann noch jetzt außerhalb sozusagen zum Thema Krieg und Frieden?
Naja, zum Beispiel, dass halt das Thema Krieg und Frieden dann vor allem mit Gefühlen der Angst diskutiert wird und als eine militärische Frage und viel weniger darüber diskutiert wird, dass das natürlich auch eine diplomatische Drohgebärde ist, die das Ziel hat, in der Bevölkerung erstmal Ängste zu verstärken, damit möglicherweise Wahlergebnisse zu verändern, Einstellungen zu verändern und ein ganz konkretes Ziel darin ja besteht, die Unterstützung der Ukraine zu unterminieren. Und insofern ist das natürlich das ist schon ein Teil des Krieges, der läuft schon, der droht nicht, sondern ein Teil des hybriden Krieges, nämlich der Informationskrieg, der tobt seit mindestens 2014 oder sogar länger in Deutschland und dem können wir uns auch nicht entziehen.
Ich würde gerne noch mal ergänzen, was Herr Schick sagt. Es geht hierbei ja auch darum, Geschichten neu zu erzählen. Wenn Russland diese Taurus Abhöraffäre, dieses Gespräch so gezielt in die deutsche Öffentlichkeit bringt, dann versucht es doch eins damit auch zu erreichen, nämlich Deutschland zum Aggressor zu stilisieren und die eigene Aggression sozusagen vergessen zu machen. Also wirklich wieder diese Opfer-Täter-Umkehr. Und wir haben das an Björn Höcke. Da wird etwas aufgebaut, was wir dann irgendwann nicht mehr einfangen können. Wir fangen dann an, uns zu verteidigen, dass wir denen von russischer Seite ein Krieg gegen Russland unterstellt wird, dass wir diesen Krieg natürlich überhaupt nicht im Schilde führen und so weiter. Also da muss man, finde ich, wirklich auch sehr genau auseinanderhalten, wer will hier eigentlich was und wird hier die Wahrheit von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und das muss man immer wieder auseinanderbasteln.
Ich möchte noch eine Sache ergänzen, Herr diese Schick, Verflechtung nochmal klar zu machen. Wir hatten am Anfang den Begriff des Informationskriegs, den Frau Adler auch zurückverfolgt hat bis in die Ausbildung in der Sowjetunion. Seit 2010 ist der Informationskrieg auch ganz offizieller Teil der russischen Militärdoktrin. Und ich glaube, das bedeutet halt auch, dass wir darauf reagieren müssen und das jetzt nicht nur als eine Art von PR als Diskussion begreifen können, sondern das ist eben auch Teil der russischen militärischen Aggression, dieser Informationskrieg.
Putins Informationskrieg, sind wir ihm gewachsen? Das diskutieren die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler, der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber, der Soziologe Felix Schill gerade gehört und der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Andreas Stoch. Ich würde gern mal ein Beispiel bringen, um auch nochmal klar zu machen, was eigentlich auch russische Desinformation heißt. Wir haben alle von der Bettwanzenplage in Frankreich gehört im vergangenen Jahr. Und jetzt haben wir in den vergangenen Tagen gelesen, dass die Panik vor diesen Bettwanzen auch aus dem Kreml angeheizt worden sei. Weltweit wurde darüber berichtet. Das sind ja Geschichten, bei denen man sich fragt, wie können wir uns eigentlich als Gesellschaft, Medien, auch Politik vor solchen Geschichten schützen, dass man bestimmte Debatten im Zweifel auch nicht mitführt. Herr Faber, Herr Stoch, vielleicht an Sie die Frage. So, auf welche Debatten lässt man sich ein, auf welche nicht? Wie kann man unterscheiden, was gezielt vom Kreml auch anvisiert wird, worüber wir hier reden in Deutschland?
Ich glaube, ich habe es ja vorhin versucht deutlich zu machen, man muss schon, zumindest soweit man es erkennt, diese Erzählungen, Narrative, Desinformationen zunächst mal als das zu benennen, was sie sind, auch was ihren Urheber angeht. Man kann ja danach dann auch sicherlich noch, eine Einordnung vornehmen, inhaltlicher Art, aber zunächst mal muss ich doch, wenn ich das erkenne, wo es herkommt, muss ich es einordnen und muss auch die dahinter steckenden Motive irgendwie offenlegen, damit Menschen mit dieser Information dann auch arbeiten können, weil sonst nehmen sie Dinge, ohne den Urheber zu kennen, für wahr. Ich finde das Bettwanzen-Beispiel jetzt ein sehr originelles, weil es nun mal jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit irgendwie kriegerischer Auseinandersetzung zu tun hat, aber es soll ja bei Menschen offensichtlich ein Gefühl auslösen, nämlich das Gefühl, dass da irgendwas sich zum Schlechten verändert, dass da möglicherweise, das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Bettwanzenbeispiel, aber andere Beispiele, wie zum Beispiel die Bauernproteste in Polen oder auch das, was in den baltischen Staaten von den Russen gemacht wurde, die eigenen politischen Entscheider sozusagen, deren Autorität zu untergraben, zu delegitimieren, die kriegen es nicht auf die Kette, um dort in den Ländern möglicherweise auch politische Kräfte zu stützen oder zu stärken, die dann eher womöglich das tun, was aus Putins Sicht in seinem Interesse ist, aber sicherlich nicht im Interesse der Menschen, die in dem Land leben. Wenn man da möglichst frühzeitig, und da sind natürlich unsere Geheimdienste gefragt, da müssen wir uns auch darauf einstellen, dass wir, ich sage jetzt mal, in einen digitalen Abwehrkampf gehen, dass wir klar sehen, wo kommen bestimmte Erzählungen her, wo kommen auch Verstärkungen von bereits bestehenden Erzählungen her. Ich glaube, wir werden da auch qualitativ in der Art, wie wir mit Informationen, mit der Informationsflut umgehen, uns verändern müssen und vor allem sehr viel sensibler sein müssen.
Also Geheimdienste als eine Option, Herr Faber?
Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen faktenbasierter argumentieren. Ich würde mich meinem Vorredner absolut anschließen, dass es um die Quelle geht und dass das auch offengelegt werden muss. Aber wir reden häufig von gefühlter Sicherheitslage, von gefühlter Wirtschaftsentwicklung. Ich glaube, Kurt Schumacher hat mal gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und dem kann ich mich an der Stelle nur anschließen. Das führt eben dazu, dass man sich anschaut, wie ist denn zum Beispiel die Kriminalitätsentwicklung, wenn uns das Gefühl vermittelt wird, dass immer mehr Verbrechen da sind. Und wenn ich mit der Polizei rede in meiner Region, dann sagen die, also Kriminalität geht stark zurück, was auch was mit demografischer Entwicklung zu tun hat. Oder auch die Wirtschaftslage. Wir sind in einer Rezession, weil wir minus 0,2% Wirtschaftsentwicklung haben. Das kann man vielleicht eher von einem Stillstand aus sprechen. Also sich Zahlen anzugucken, Realitäten anzugucken. Auch in der Ukraine. Wer hat hier wen angegriffen? Wer beschießt hier wen jeden Tag mit wie viel Artilleriemunition? Der Iran hat Russland Raketen mit 700 Kilometer Reichweite geliefert. Ist der Iran deswegen jetzt im Krieg mit der Ukraine? Nein. Und das Gleiches gilt umgekehrt natürlich auch, wenn wir die Ukraine mit dem Taurus mit 500 Kilometern Reichweite unterstützen. Sich einfach ein bisschen faktenbasierter zu unterhalten, würde, glaube ich, dieser Gefühligkeit entgegenwirken.
Herr Schick.
Aber vielleicht nochmal zu diesem Bettwanzenbeispiel. Ja. Denn da wird ja zweierlei auf jeden Fall erreicht. Also es werden die Olympischen Spiele in Frankreich von vornherein diskreditiert. Und es ist ein wunderbarer Testballon, wie man eine Geschichte, die zunächst erstmal harmlos ist und die man auch kaum überprüfen kann, wie man die sozusagen lancieren kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, in dieser Polittechnologie in Russland eine ganz wichtige Rolle spielt. Einfach auch zu probieren, wie weit können wir gehen, wie stellen wir das an. Also ein Kriegchen, kann man vielleicht nicht sagen, aber also so ein kleines Detail, eher vielleicht vernachlässigbar, mal als Probierfeld, als Trainingsfeld zu benutzen, um zu schauen, was können wir noch verbessern und was müssen wir noch verbessern. Das ist wirklich ernst zu nehmen, finde ich auch.
Das würde ich unterstreichen. Und die Frage nach den Fakten, ich glaube, das ist so ein bisschen illusorisch, davon auszugehen, dass es einfach so Fakten gibt und dass man die einfach so diskutieren kann. Politik, aber auch öffentliche Debatten, die leben von Zuspitzungen, die leben von auch von Konflikten, und Fakten müssen immer interpretiert werden, die müssen in den Kontext gestellt werden. Fakten, die werden auch selektiv ausgewählt. Man wird niemals die gesamte Realität, wie sie ist, vermitteln können. Das kann Politik nicht. Und deshalb kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Auch wenn ich das natürlich löblich finde, dazu aufzurufen, dass man sich ein bisschen faktenorientierter verständigt. Das gibt jetzt so in der politischen Bildung zwei große Ansätze, die immer wieder auftauchen. Das eine wäre Debunking, das wären so klassisch Fakten zu überprüfen, Faktenchecks, das kennen wir alle. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache, die ergänzend passieren kann, aber...
Aber Moment, Sie sagen jetzt, Fakten in die Debatte einzuspeisen, wie Herr Faber es vorgeschlagen hat, funktioniert nicht, aber Faktenchecks sollen dann funktionieren?
Na, ich glaube, das ist ein Teil. Faktenchecks bringen jetzt nicht nur Fakten ein, sondern die nehmen ja Falschbehauptungen, überprüfen die und zeigen dann, was ist daran falsch, und versuchen, das einfach belastbare Informationen dagegen zu stellen. Sowas trägt ja dazu bei, dass man sich besser informieren kann, dass man auch lernt, Mechanismen zu erkennen. Es gibt einen zweiten Ansatz, der auf andere Zielgruppen anspringt und den ich recht vielversprechend finde. Das knüpft ein bisschen an das an, was jetzt auch Frau Adler beschrieben hat. Das ist das Pre-Bunking. Das heißt, Menschen, bevor sie in Kontakt kommen mit Falschinformationen, mit Desinformationen, dafür zu sensibilisieren, was gibt es eigentlich für Mechanismen? Wie funktioniert Manipulation? Wie funktionieren Narrative? Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Und Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, denen man solche Mechanismen quasi zeigt, an Beispielen zeigt, dass die dann weniger anfällig sind, auf sowas reinzufallen. Und ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Bildung betrifft, die Schulen betrifft, die aber auch die politische Bildung betrifft. Und da ist das ganz große Problem, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die wir mit sowas schlecht erreichen können. An Schulen, das kann man steuern, da gibt es Bildungspläne, da kann man neue Inhalte reinbringen, aber Erwachsene sind sehr, sehr schwer zugänglich für Weiterbildungsangebote, für auch Sensibilisierungsangebote. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem und eine große Gefahr.
Sabine Adler hat vorhin schon einmal kurz AfD-Chef in Thüringen Björn Höcke angesprochen. Wenn wir jetzt über die Verbreitung von Desinformationen sprechen, welche Rolle spielt denn die AfD als Ganzes da? Herr Schilk, vielleicht an Sie da nochmal die Frage.
Die AfD, die nutzt natürlich ganz ähnliche Mechanismen. Die stehen natürlich auch ideologisch bestimmten autoritären Systemen nahe, autoritären Herrschern nahe. Das würde sagen, das geteilte Interesse liegt darin, den Westen verächtlich zu machen, liegt daran, sich rauszulösen aus der Westbindung, liegt daran auch, das liberale politische System einfach zu diskreditieren. Und da gibt es im Grunde eine gewisse Interessenüberschneidung von russischer Propaganda und dem, was die AfD macht und will.
Wir haben jetzt über die Bettwanzen als ein Beispiel gesprochen, aber wird deutlich im Lauf dieser Diskussion, dass das Problem mit Desinformation, dieser Informationskrieg, dass das einfach allumfassend ist. Wenn ich mich jetzt in die Situation des Publikums, der Hörerinnen und Hörer versetze, kann schon mal die Frage aufkommen, was kann ich denn eigentlich noch glauben? So, können Sie dieses Gefühl nachvollziehen? Beziehungsweise wie gehen wir damit um, wenn wir so eine Unsicherheit in der Bevölkerung haben, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wo stehe ich denn jetzt und was ist Wahrheit?
Ich würde gerne mal aus eigenem Erleben berichten. Und zwar war ich ja Korrespondentin ab 1999 bis 2005 in Russland. Und in dieser Zeit war es so, da gab es Internet, aber das hat eine sehr, sehr geringe Rolle gespielt. Und es gab eben natürlich Agenturen und man kriegte die Nachrichten nicht mehr per Ticker, aber doch irgendwie per Fax und so weiter. So. Und es war in dieser Zeit, das war schon die Putin-Zeit und der Krieg in Tschetschenien. Und ich konnte erleben, wie sowohl Zeitungen als auch Nachrichtenagenturen neue Ereignisse, zum Beispiel Terroranschläge, in neue Zusammenhänge gestellt haben, die definitiv falsch waren. Wo tatsächlich also Personen etwas zugeschrieben wurde, was sie nicht gemacht haben oder umgekehrt. Und ich habe anfangs gedacht, das habe ich anders in Erinnerung und habe aber sehr feinsäuberlich ein Archiv geführt und bin in dieses Archiv gegangen und habe gesehen, siehe da, das ist ganz anders gewesen. Hier wird also bewusst verfälscht. Hier wird mit der schlechten Erinnerungsmerkfähigkeit der Menschen gespielt und die Menschen werden wirklich im Nachhinein nochmal falsch informiert über das, was eigentlich vorher geschehen ist, also in welchem Zusammenhang das Ganze stand. Und diese Erfahrung, die werde ich in Bezug auf Russland auch nicht mehr loswerden, denn es ist dieses bewusste Verfälschen von Wirklichkeit. Und ich finde, weshalb ich das erzähle, hat eigentlich nur den Grund, wenn man selber etwas in Erinnerung hat, dann kann man natürlich seiner eigenen Erinnerung auch misstrauen. Das passiert. Aber man könnte im nächsten Schritt sagen, erinnere ich mich wirklich falsch? Oder wird hier gerade was verdreht? Und dieses Sachen nicht hinnehmen, sondern in Frage stellen, das ist vielleicht etwas, was hilft, zumindest bei dem geringsten Zweifel zu sagen, es könnte auch gefälscht worden sein.
Herr Stoch, Herr Faber,
Hat Frau Adler gerade diesen Punkt dargestellt, welche Probleme man da in einer Diktatur hat, sich selbst auch in Erinnerung zu vergewissern. Wir leben ja glücklicherweise noch in einer Demokratie und hier ist für mich der entscheidende Punkt, Quellen nebeneinander zu legen, Quellen zu gewichten, ob ihrer Vertrauenswürdigkeit, ihrer Seriosität, der Plausibilität. Und da muss ich sagen, ich meine, die Grundlagen der Demokratie kann sie eben nicht selber herstellen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Demokratie basiert darauf, dass Menschen gebildet sind, sich fortbilden, vernünftig und rational agieren. Und das muss dann eben auch der Anspruch sein. Und glücklicherweise haben wir hierfür noch eine breite Medienlandschaft, wo dann eben auch jeder, der vielleicht der eine die Welt lieber mag und der andere die Süddeutsche Zeitung oder solange sich nicht alle bei TikTok informieren, bin ich nach einigen Gesprächen an Schulen heute schon ganz zufrieden. Aber diese Vielfalt ist da und diese Vielfalt müssen wir, glaube ich, auch mehr trainieren.
Herr Stoch, wie sehen Sie das? Mehr trainieren, so wie Herr Faber das gerade beschrieben hat?
Da schließe ich gerne an. Also ich kann ein konkretes Beispiel sagen. Ich war in Baden-Württemberg Kultusminister und habe in der Zeit einen Bildungsplan eingeführt. Und in dem haben wir als verpflichtendes Fach für alle in allen Schularten das Thema Medienbildung eingeführt. Weil die Frage, wie gehe ich mit gerade digital konsumierten Informationen um, muss ich sie hinterfragen. Das sind Dinge, die eigentlich Kinder von klein auf lernen sollten. Ich glaube, viele Erwachsene haben dieses gesunde Misstrauen nicht. Und ich glaube, da geht es jetzt wirklich ums Eingemachte, was den Fortbestand unserer Demokratie angeht. Denn jeder Staatsbürger braucht ja auch irgendwo die Fähigkeit zwischen wahr und unwahr, zwischen Fakten und alternativen Fakten, wie Herr Trump sagt, zu unterscheiden. Und ich glaube tatsächlich, dass es, Sie haben vorhin nach der AfD gefragt, dass es Parteien gibt, die auf solchen Wellen, die sich da bilden, diese Blasen, drauf reiten, nehmen Sie das Thema Corona, diese Empörungsparteien, auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite auch dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, die werden ja auch als sogenannte Trigger-Parteien bezeichnet, die gehen auf Empörungswellen drauf und ich habe so das Gefühl, dass die dann auf diesem, ich sage jetzt mal, sich verfestigenden, auf Desinformation beruhenden Weltbild ihre eigene politische Agenda aufbauen, um tatsächlich über diesen Weg politische Macht, politischen Einfluss in Parlamenten und vielleicht sogar Regierungen, wie sie hoffen, zu kriegen. Und da ist die einzige Gelegenheit, dass wir Menschen in die Lage versetzen, ihre Rolle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns als Demokratinnen und Demokraten in Deutschland selbst stellen müssen. Und wenn wir wissen, dass andere Staaten das dann auch noch für militärische Zwecke einsetzen, dieses Mittel der Desinformation, dann wird es, glaube ich, jedem noch unmittelbar viel deutlicher, dass es nicht nur um den Schutz vor Demokratiefeinden aus dem Inneren, sondern gerade auch von Feinden von außen geht.
Herr Schilk, dann an Sie zum Ende der Sendung die Frage, geben Sie uns eine kurze Handreichung vielleicht mit. Wie wird man selbst sicherer im Umgang mit Desinformation? Vielleicht haben Sie da so ein kleines Rezept für uns alle.
Ich würde auch diese Frage, die Sie gestellt haben, diese Unsicherheit, was man nach glauben kann, aufgreifen und da auch ganz ehrlich sagen, dass mir das auch selbst manchmal so geht und das glaube ich, erstmal ein gewisser Skepsis ist, der ganz hilfreich ist, Dinge zu hinterfragen. Wofür ich nochmal eine Lanze brechen möchte, ist die politische Bildung. Das gucke ich mir in meiner Forschung an. Das gibt unglaublich viele Projekte, Vereine, Initiativen, die in Schulen gehen, die verschiedene Formate anbieten, um aufzuklären, um Wissen zu vermitteln, auch um Kompetenzen zu trainieren. Und ich glaube, die brauchen vor allem auch eine Anerkennung. Und wir haben gerade die Diskussion um das Demokratiefördergesetz auf Bundesebene, was genau das Ziel verfolgt, solche Initiativen auf Dauer zu stellen. Denn es gibt ein Problem, dass es immer mal wieder so eine Konjunktur gibt, dann sind alle aufgebracht, dann wird ganz viel Geld ausgeschüttet und dann versickert das wieder. Und dann geht immer so viel Know-how verloren, Strukturen gehen verloren. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass alle Parteien verstehen, dass Demokratie auch Engagement von Seiten des Staates erfordert und auch Förderung für Projekte erfordert, die Demokratie unterstützen und überhaupt dazu beitragen, dass Demokratie möglich ist. Denn die ist nicht einfach so gegeben und auch Menschen sind nicht einfach so von Anfang an Demokraten, sondern ich glaube, das muss auch gesellschaftlich gefördert werden.
Ich hoffe, Herr Faber, es ist okay, wenn wir jetzt die Diskussion über das Demokratiefördergesetz an dieser Stelle hier nicht noch aufmachen. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendezeit. Das war unsere Diskussion über Kreml-Propaganda und unseren Umgang damit. Danke an meine Gäste. Die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Sabine Adler war bei uns, der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber, der Soziologe Felix Schill gerade noch gehört und der baden-württembergische SPD-Vorsitzende Andreas Stoch. Vielen Dank Ihnen allen.
Danke
Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Mein Name ist Sina Fröndrich und ich verabschiede mich.